meine Damen und Herren, dies ist keine Musiksendung, sondern die Freisprechanlage, die sich etwas im neuen Studio einjustiert hat, nach langer Zeit. Wir haben natürlich, ich bin in der Position des Jockeys, ja, wir haben noch einen Co-Jockey, der sich jetzt vorstellt.
Ja, Gertrud Salm, Martin Reuter und Sibylle Schisswenter.
Ja, ihr werdet beide, nehme ich an, die Sendung einleiten mit dem, was ihr besprechen wollt. Ich werde natürlich mitreden, wenn es mir gelingt, vorher diesen Stuhl so hochzubringen.
Und aus deinem kleinen Männchenposition rauszukommen auf deinem Stuhl.
Dass ich nicht als Zwerg in diese Sendung gehen muss. Okay, ja, ihr beginnt, bitte.
Ja, Kurt Lüthi, wir wollten uns über Kurt Lüthi und über eigentlich Romantik und Feminismus unterhalten.
Über seine beiden feministischen Bücher. Mhm. Kurt Lüthi ist ein Schweizer Theologe, ein evangelischer Theologe, notabene, der zu diesem helvetischen Glaubensbekenntnis gehört, das in bestimmten Ländern, wo der Katholizismus vorherrschend ist, für die lutherische Minderheit gilt. Mhm. Deswegen konnte er auch in Österreich einen Lehrstuhl bekommen, weil nämlich dieses helvetische Glaubensbekenntnis auch für diese 0,6% evangelischen Bürger Österreichs gilt. Es ist anders als unseres. Mhm. Der Kurt Lüthi kommt aus einem Dorf in dem Kanton Bern, hat dann Theologie studiert, 6 Jahre lang, hat 2 Pfarren übernommen, einen kleinen Ort, einem etwas größeren Ort im Kanton Bern, und hat während dieser Zeit als Pastor promoviert und eine Habilitationsschrift aus der Promotion entwickelt. Und hat dann mit dieser eine Habilitationsschrift und hat mit dieser Habilitation dann eine Stelle in Wien bekommen, einen Lehrstuhl in Wien bekommen für systematische Theologie.
72 war das? Oder vor 72? Ja, nur mal das, was zeitlich.
Das ist Jahrgang 23.
Mhm.
Ich glaube, etwas früher.
Früher, ja.
Viel früher. Kann man ja ausrechnen. Das ist Jahrgang 23, dann nochmal 20, 43 und dann nochmal 6, 49. Habilitation nochmal ein paar Jahre. Also vorher. Ja, viel früher.
Wir sind sozusagen in den 60er Jahren.
Wir sind viel früher. Ja, wir sind in den frühen 60er, späten
50er. Ja.
Ich denke, dass er schon Ende der 50er Jahre diese Professur bekommen hat. Und im Zuge dieser Lehrtätigkeit hat er offenbar sein Schicksal getroffen, nämlich die Künstlerin Linda Christanel. Kurt Lüthi hat schon von Jugend an immer seine innere Entwicklung über die Kunst gemacht. Er hat auch ein Manuskript gesehen, in dem er seinen ganzen Werdegang an Kunsterlebnissen festmacht.
Mhm.
Und zwar von Jugend an. Er war der Meinung, das war das wichtigste, prägendste Erlebnis, was er hatte, die Kunst, die bildende Kunst. Und die einzelnen Kunsterlebnisse haben seine Entwicklung bestimmt.
Also du sagst bildende Kunst, also ich habe gelesen, auch ein bisschen Musik hat ihn auch interessiert, hat ihn auch beschäftigt.
Er war überhaupt sehr musisch orientiert, aber ich glaube, die bildende Kunst ist das Entscheidende gewesen, und zwar die Moderne.
Mhm.
Die Moderne, und dann lernt er also diese Avantgarde-Künstlerin Linda Christanel kennen, die eine sehr eindrucksvolle, begabte, vielleicht auch schöne, interessante Frau war, viel jünger wie er, die nun sein Schicksal wird. Und es gelingt ihm, diese Frau zu heiraten. Es ist seine zweite Ehe. Er hat natürlich als Pfarrer auch schon eine Familie gehabt. Also man kann ja, jedenfalls in Deutschland, und sicher ist es in der Schweiz auch so, nicht Pastor werden, wenn man nicht eine Ehefrau hat. Du bekommst dann keine Pfarre.
Wirklich?
Ja. Mhm. Also muss er Familie gehabt haben, über die er aber nicht gesprochen hat. Aber es wurde so gemunkelt in Wien. Mhm. Die hat also alles liegen und stehen gelassen, als er Linda Christanel traf. Linda Christanel ist eine über Österreich hinaus bekannte, ja auch in Amerika ein klein bisschen bekannte Avantgarde-Filmerin geworden, nachdem sie Malerei studiert hatte, und hat Kurt Lüthi geheiratet, irgendwann in den 70ern, und ist mit ihm in eine wundervolle Altbau-10-Zimmer-Wohnung gezogen im ersten Bezirk, wo die schönsten Rokoko-Fassaden durch die Fenster zu sehen sind.
Was man im Film ausstellt.
Spätbarock, Rokoko. Sowas gibt es bei uns überhaupt nicht. Mhm. Einen solchen Ausblick auf Städte gibt es nicht bei uns. Ich habe nur einmal in meinem Leben ein solches Haus gesehen. Nämlich das Asamhaus in München. Mhm. Ansonsten ist ja bei uns alles zerbombt und in Wien ist nichts zerbombt.
Das sieht man in dem YouTube-Interview von ihr.
Ein bisschen. Es ist aber noch viel schöner in Wirklichkeit. Sie spricht von diesem Blick, aber der Kameramann, dem Kameramann ist es nicht gelungen, ihn wirklich einzufangen. Mhm. Jedenfalls kommt die Linda Christenell so ganz allmählich zum Feminismus, als es darauf kam, auch in Wien. Also in Wien ist ja, sind ja die emanzipatorischen Bewegungen der 60er Jahre etwas verspätet eingetroffen. Aber Linda wird Feministin und damit wird Kurt Lüthi auch einer, der sich mit dem Feminismus auseinandersetzt und versucht, ihn in irgendeiner Weise auf der Basis des Glaubens mit seinen theologischen Kenntnissen und Erfahrungen in Verbindung zu bringen. Und schreibt, oder es erscheint 1978 sein erstes feministisches Buch, Gottes neue Eva.
Von mir gelesen. Allerdings nicht den theologischen Teil.
Untertitel, also. Die Wandlungen der Frau. Es ist natürlich ein Widerspruch in sich selbst. Gott ist neue Eva, weil Gott ist nicht wandelbar und Eva ist auch leider sehr festgelegt und wieder neu dazwischen kommen soll. Das ist rätselhaft und die Wandlungen der Frau ist natürlich eine schöne Umschreibung seines heimlichen Credos, dass die Frau eben immer Frau bleibt und dass die Frau sich nicht wirklich emanzipieren kann. Ich weiß nicht, ob er das gedacht hat, aber manches in dem Buch erscheint so. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es also eine große Leistung für einen evangelischen Theologen, in den Feminismus überhaupt so tief einzudringen, wie er das tut. Er schreibt also wirklich ein ganzes, relativ dickes Buch über die ganzen Aufbruchsbewegungen, die um den Feminismus herum gruppiert sind. Er expliziert also die Bibel. Die Bibel hätte doch genügend Abteilungen, möchte ich es nicht sagen, aber also im Hohen Lied und im Alten Testament und also bei Paulus natürlich nicht, gibt es also genügend Passagen, die nicht leibfeindlich sind. Es genügt Lied, die schon, um die Emanzipation der Frau zu begründen, die nicht reaktionär sind, die nicht die frauenfreundlich sind. Und das mündet dann bei ihm in Feststellungen wie das Gott, den die Frau auch so gedacht haben könnte, wie der Feminismus sie fasst, nämlich als Subjekt. Seine These, die ich sehr interessant finde, ist, dass nur wenn die Frau Subjekt wird, kann der Mann sich selbst verwirklichen. Die Selbstverwirklichung des Mannes hängt davon ab, dass er in der Partnerschaft auf Augenhöhe auf ein Subjekt trifft.
Richtig. Und die Frau sich auch verwirklicht.
Die Frau, so, das sagt er nicht. Die Frau verwirklicht sich nicht, sondern die Frau ist schon viel fertiger als der Mann. Es gibt bei ihm Passagen, in denen er erklärt, dass die Frau schon in sich von der Schöpfung her ein sehr viel abgerundeteres, fertigeres Menschsein hat. Während der Mann ist sehr viel defizitärer und braucht sehr viel mehr Ergänzung und ist ohne die Frau gar nicht als Ganzes herstellbar, möchte ich es mal nennen. Mhm. So sieht er das. So sieht er das. Also er glaubt, der Mann muss komplettiert werden und es muss er durch die Frau. Und die Frau ist natürlich, also er meint damit die Liebesbegegnung. Kurt Lüthi ist sehr stark orientiert auf die Liebesbegegnung.
Der Eros hat, wie bei seiner Frau, einen großen Stellenwert bei ihm. Ja.
Ja.
Sexualität, also die Fremdbestimmtheit der Sexualität der Frau. Und er hat ja, er fasst es als, sagen wir mal, Befreiungsbewegung. Ja. Also er sagt, die Frauenemanzipation ist eine Befreiungsbewegung und das Christentum hat sich genau darum zu kümmern,
ja,
um Befreiung.
Ja. Das sagt er. Und er zieht auch die Befreiungstheologie heran und sagt, wir haben ja in der Religion, auch in der katholischen, eine Bewegung, die sich gerade den Randgruppen, dass die Frauen Randgruppen sind, ist natürlich nicht richtig, aber die sich den Randgruppen widmet und denen widmet, die eben zurückgesetzt sind. Und zum vollen Menschsein gebracht werden sollten, gerne auf der Basis des Glaubens. Also er glaubt, Glaube und Feminismus wären überhaupt kein Widerspruch. Das wäre gut miteinander zu vereinbaren. Und er hat ja so, er ist ja Karl Barth-Schüler, aber er hat eine große Hinneigung, die er nicht explizit formuliert, zu Buber. Zu Buber und diesem dialogischen
Ich und Du.
Ich und Du, Denken, diesem Denken. Und er sagt ja, Humanität gibt es nur, wo die Ich-Du-Beziehung stattfindet.
Da hat er nicht Unrecht, oder?
Das weiß ich nicht. Das ist eine kühne These. Das würde heißen, dass also ein einzelner Mensch, der nicht in Beziehung oder nach Lüthi in Liebesbeziehung steht, sozusagen Humanitätsverlust erleidet, also zur vollen Humanität nicht kommen kann. Das glaube ich ja nicht. Das weiß ich nicht, ob das richtig ist. Aber das sagt er. Er sagt das an einer Stelle explizit.
Ja, Humanität. Vor allen Dingen ist es so eine Komplettierungstheorie, wo man sozusagen ein Ganzes unterstellt, von dem es dann Defizite gibt. Nicht, man kann das ja auch anders sehen.
Na ja, Goethe sagt das auch schon. Immer strebe zum Ganzen und kannst du selbst ein Ganzes nicht sein.
Ja, klar, aber dann wissen wir, aus welcher sogenannten Epoche das dann
dienend
kommt.
Dienend einem Ganzen, schließe dich dienend einem Ganzen an. Ja. Oder so ähnlich. Ich glaube überhaupt, dass er sehr viel... Also oft habe ich gedacht, steckt ein Goethe-Zitat dahinter, bei vielen seiner Gedanken.
Also ich kam mir eigentlich sehr verbunden mit diesen emanzipatorischen Thesen. Ich finde, sie sind relativ abstrakt bei ihm, werden dann aber konkret. Also er möchte immer vom Abstrakten wegkommen und zum Konkreten kommen. Und er spricht gut über die Frauen einfach.
Ja, er ist ein Liebhaber der Frauen.
Ja,
die Frau ist ein Mysterium.
Ja.
Da muss man allerdings sagen, er ist natürlich, er ist Jahrgang 23, er ist alte Welt. Er ist im besten Sinne Konservativer. Er hat noch den Glauben, dass Mann und Frau zwei sehr verschiedene Wesen sind. Er findet, da komme ich noch drauf, bei der Besprechung des nächsten Buches. Er findet zum Beispiel Bettina von Arnim androgyn. Das muss man sich mal überlegen, was das heißt. Also er hat eine Weiblichkeitsvorstellung, die an der er festhält. Deswegen versteht er auch Kate Millett nicht, die er behandelt, die nämlich diese Weiblichkeitsvorstellung anhand der männlichen, käuflichen, homosexuellen Jünglinge in seinen Theaterstücken vorführt und zeigt, dass Weiblichkeit, so wie wir sie verstehen, eine kulturelle Angelegenheit ist, die vor allen Dingen den Unterprivilegierten die Möglichkeit gibt, durchs Leben zu kommen und die aus Unterwerfungsgesten besteht. Köpfchen schief, lächeln, Schatzi, willst du noch ein Bier? Das macht die Tunte genauso wie die Frau. Und zwar die weibliche Frau. Also die Frau als Servicewesen. Als Servicewesen. Und die Tunte ist auch ein Servicewesen. Die Tunte ist jung, mittellos, unterprivilegiert, sehr oft total ungebildet und darauf angewiesen, dass jemand sie bezahlt für ihren Service. Und Kate Millett zeigt an der Tunte, was Weiblichkeit ist. Nämlich etwas, was aufgesetzt ist und nicht zum Wesen der Frau gehört, wenn es ein Wesen der Frau gibt. Lüthi meint ja. Und Lüthi guckt nicht zum Kommunismus hin, wo ein ganz anderes Frauenbild sich in der Realität hat verwirklichen lassen. Wo Frauen in der Atomphysik gearbeitet haben und in der Raumfahrt und als Ingenieurinnen und in Männerberufen ohne Ende. Und dann, als der Kapitalismus wieder eingezogen war, diese Jobs verloren haben. Weil man da Männer hingesetzt hat und gesagt hat, das ist doch kein Job für eine Frau. Der Kommunismus hat ein Frauenbild vorgeführt, das diese ganze Servicekultur des Weibchenseins nicht unbedingt beinhaltet. Und ein Blick auf die Naturvölker kann einen ja auch dahingehend belehren, wenn man sich also zum Beispiel mal eine Bantu-Frau anschaut oder eine Tuareg-Frau, dass dieses ganze Weiblichkeitsgezwitscher, was wir glauben, dass es der Frau also genetisch immanent ist, dass das, desto natürlicher eine Frau lebt, desto weniger vorhanden ist. Das, da guckt der Lüthi gar nicht hin.
Nö.
Das will er gar nicht sehen. Er will die Frau schon als Mysterium in einer imaginierten Weiblichkeit, in der sie viel vollendeter ist als der Mann und auch klüger und weiser und
überhöhter.
Ihn zu sich emporziehen kann, sodass er ein ganzes wird. Also das ist so diese Vorstellung, die natürlich ein bisschen vom Marienkult auch angehaucht ist, die hat er ganz stark. Und ja, und der Mann ist eben Mann. Also er verteidigt zum Beispiel. Kate Millett greift ja in ihrer Dissertation, die ja ein berühmtes Buch geworden ist, den Henry Miller an und den Norman Mailer. Die ist ja auch Literaturwissenschaftlerin. Und die führt also an dieser gewalttätigen Männerwelt Norman Mailers und an dieser von Sexualität überfließenden, triefenden, entsetzlichen Welt von Henry Miller, führt sie vor, was Männer für ein Bild von sich haben. Und Lüthi ist empört. Er findet, es wäre doch ein großer Verlust, wenn es die Literatur von Henry Miller nicht gibt. Das steht wörtlich da drin,
in deinem
Buch. Ja. Da war ich auch ganz erschüttert. Ja. Zu Kate Millett, mit der er sich auseinandersetzt, wie mit vielen anderen, aber mehr als mit den anderen, möchte ich noch sagen, dass er also bis zu dem Kapitel über Jean Genets Tunden und deren Weiblichkeit ist er nicht vorgestoßen. Und er glaubt tatsächlich, dass der Originaltitel dieses Buches Sexual Politics, dass das Sexualpolitik bedeutet. Mhm. Sexual Politics heißt nicht Sexualpolitik.
Oh.
Politics ist gesellschaftliche Strategie oder ist überhaupt Strategie. Und Sexual ist wohl nicht auf Sexualität bezogen, sondern ja.
Mhm.
Es ist die Strategie der Geschlechter in unserer Gesellschaft. Wie,
ja.
wie sind die angeordnet? Wo gehen die verschiedenen Strategien hin? Und die werden, also die Norman Mailer Strategie und die Henry Miller Strategie und die Jean Genet Strategie, die werden miteinander verglichen. Im Französischen ist es ähnlich. Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir heißt auf Französisch le deuxième sexe.
Oui.
Sex heißt da nicht Sexualität. Mhm. Es ist das Gleiche. Und diese schrecklichen Missverständnisse im Englischen sind ja sehr häufig. Also Morals heißt auch nicht Moral und Student heißt auch nicht Student. Morals heißt Verhaltensweisen.
Aber jetzt werden wir mal, glaube ich, dazwischen
schweifen ab.
Eine kleine Musik ein.
Musikalische Abschweifung.
Eine musikalische
Nachfrage, ja. Was es denn zunächst sein soll. Also ich meine, eigentlich wollte ich dann den Mercedes zuerst spielen, aber jetzt würde ich doch eher dazu tendieren, Light My Fire. Das würde dann zur Befeuerung der beiden Geschlechter.
Come on, baby, let's my fire. So heißt es ja.
I'd like to do a song of great social
importance. Falsch, jetzt habe ich doch die falsche.
Nein.
Ja, nee, das ist mein Problem.
Sie Musik das auch.
Wieder eine Freisprechanlage.
Sogar
keine Musiksendung.
Ist sie vielleicht Schisslenter?
Ja.
Und wir sprechen über Kurt Lüthi.
Immer noch, ja.
Du wolltest noch eins draufsetzen, ne?
Ja.
Auf
also
was jetzt?
Auf die neue Eva.
Ja.
Auf Gottes neue Eva.
Ja, das
und Kurt Lüthi ausgeführt und unterlegt Gottes neue Eva. Also er zeigt, was die Frauenemanzipation seiner Meinung nach leisten könnte. Aber er schreibt noch ein weiteres Buch. Er schreibt ein Buch Feminismus und Romantik. Nicht Romantik und Feminismus, notabene. Und mit Romantik ist gemeint die literarische Epoche der Romantik.
Ja.
Die am Ende des 18. Jahrhunderts beginnt und in der Mitte des 19. Jahrhunderts endet, als diese Paulskirchenrevolte war, als die Jugend sich auflehnt gegen den Ständestaat und die Fürstenwillkür und ein gemeinsames deutsches Reich fordert und wo auch die industrielle Revolution schon anfängt. Und das Kommunistische Manifest erscheint. 1848, da endet es. Die Romantik hatte einige sehr interessante Frauen, die gar nicht servicehaft weibchenmäßig gewesen sind und die der Lüthi nun ausgräbt und bewundert. Die Romantik hat ja verschiedene Kreise gehabt um die Jahrhundertwende vom 18. ins 19. Jahrhundert ist es der Jenaer Kreis, die Frühromantik. Da sind es die Frauen der Brüder Schlegel. Die Brüder Schlegel waren die großen Shakespeare-Übersetzer. Das sind Leute gewesen, die meiner Ansicht nach die beste, bis heute beste Übersetzung der Shakespeare-Stücke geleistet haben. Und die haben beide herausragende Frauen gehabt. Für die beiden Frauen waren es jeweils die zweite Ehe. August Wilhelm Schlegel hatte eine Caroline, die sehr viel formuliert hat, was wir heute als emanzipatorisch ansehen können. Die also immer gesagt hat, ich habe eine innere Stimme, die mich leitet. Ich bin nicht zu beirren. Und die später, die innere Stimme sagte dann, sie muss den Schlegel verlassen und den Schelling heiraten.
Und katholisch werden, war das nicht?
Später.
Das sind ja fast alle.
Also ja, auch sind am Schluss sind alle katholisch geworden.
Hat mich also sehr aus dem ja, das, sie sind zum Religiösen hingeschwommen. Also die Romantik war ja meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, eine sehr experimentelle Zeit, die sehr vielfältig war. Da gibt es so gar keine Regeln. Der zweite, Bruder Schlegel, sind übrigens lauter Geschwisterpaare, die die Romantik prägen. Nicht nur diese beiden. Auch die Grimms, die Brentanos, die Humboldts. Ja. Der zweite Schlegel, Friedrich. Der hatte eine Frau, die hatte eine sehr interessante Herkunft. Das war eine Tochter von Moses Mendelssohn, dem buckligen jüdischen Philosophen, der ja seiner Zeit im Denken weit voraus war und ein sehr kluger Mann war. Und das Vorbild ist von Nathan den Weisen von Lessing. Mhm. Mendelssohn hatte zwei Töchter. Die jüngere, Brendel, die sich dann in Dorothea umtaufte, weil Brendel so ein jüdischer Vorname nicht so gut passt in ihren Lebensentwurf, wird, das ist auch ganz erstaunlich und etwas ganz Neues gewesen. Sie wird die Geliebte von Friedrich Schlegel, obwohl sie noch verheiratet ist, mit einem Mann, den ihr die Familie ausgesucht hat, Simon Veit. Sie lässt sich vom Rabbinat, Scheidung gab es ja noch nicht, als getrennt bezeichnen. Also das Rabbinat stimmt zu, dass sie Veit verlässt. Sie kann aber jetzt Schlegel nicht heiraten und die sind also in freier Liebe verbunden. Und das Interessante daran ist, dass Schlegel Friedrich Schlegel einen Roman darüber schreibt, Luzinde.
Ja. Genau. Luzinde, also parallel zu Goethe, ne? Der hat ja auch in freier Liebe gelebt.
Ja, aber kein Roman darüber geschrieben.
Das nicht.
Das ist der große Unterschied.
Hat sie verschwiegen.
Und außerdem war das auch keine Beziehung, also die Beziehung zwischen Goethe und Christiane Wolpe ist keine Beziehung auf Augenhöhe gewesen.
Ja.
Oder wenn, dann insgeheim. Vielleicht doch. Also Christiane Wolpius ist unterbewertet. Christiane Wolpius war die Tochter eines Juristen, der durch Trunksucht seine Familie kein standesgemäßes Leben und seinen Kindern keine standesgemäße Ausbildung mehr bieten konnte. Christiane Wolpius hat einen Bruder, der Schriftsteller war und schon vor Goethe sowas wie einen Roman schreibt, Rinaldo Rinaldini. Und Christiane Wolpius entspricht dem italienischen Typ, den der Goethe bevorzugte. Mhm. Und zu diesem Typ gehört auch Bettina von Arnim, mit der er ja auch, also von der er auch nicht ganz die Finger lassen konnte.
Nein, und die dann einen Briefwechsel schreibt, wo sie wie viel Prozent der Briefe erfindet?
Tja, das bleibt ihr Geheimnis. Ja, dazu kommen wir noch. Denn sie gehört auch zu den Frauen, die ja Lüthüber, also der handelt diese Frauen richtig ab. Jede kriegt ein Kapitel. Mhm. Also jetzt sind wir bei Dorothea, eigentlich Brendel, Mendelssohn, Veit, Schlegel und der Luzinde. Und in der Luzinde, was da Lüthi am meisten bewundert, und ich glaube, das ist eine sehr kluge und richtige Entscheidung, da die Bewunderung drauf zu setzen, ist, dass in der Luzinde der Rollentausch beschrieben wird, dieses Paares. Mhm. Sie schlüpft in seine Rolle, spricht mit seiner Stimme und agiert so wie er und umgekehrt. Und das schafft natürlich ein Ich-Du-Verhältnis, ein Liebesverhältnis ganz nach dem Herzen von Lüthi, ohne Gefälle. Ohne Gefälle. Das ist ganz wichtig. Obwohl sich Dorothea Schlegel ja mit dem Ganzen sehr schwer tat. Erstens mal die Öffentlichmachung ihres Liebeslebens und dann ist sie ja Jüdin und hat sowieso, also die Jüdinnen hatten Minderwertigkeitskomplexe. Rachel Varnhagen ist die zweite Jüdin, die da Kurt Lüthi behandelt, im Zuge der romantischen Frauengestalten. Rachel Varnhagen ist eine Jüdin, die dann ja auch wie Dorothea einheiratet in gehobene nicht-jüdische Kreise. Heiratet Varnhagen von Ense, einen älteren, sehr netten Mann, der sie sehr unterstützt hat und versucht hat, sie zu stärken, nachdem sie einen Vater hatte, der sie vernichtet hat. Und weswegen sie auch nichts tun konnte. Aber, also, ich glaube, Grillparzer hat gesagt, er hätte nie wieder in seinem Leben einen Menschen getroffen, der so reden konnte wie sie, der so befeuernd und inspirierend sprechen konnte. Und der durch die Art seiner Rede andere Menschen zur Kreativität befreien konnte. Mhm. Also sie muss in dem Punkt ganz außergewöhnlich gewesen sein. Und die psychischen Schwierigkeiten, die sie auf ihrem Lebensweg hat, die beschreibt der Lüthi mit großer Hingabe. Und es ist eines der interessantesten Kapitel. Also es sind nur die beiden Schlegelfrauen des Jenaer Kreises, dann Rachel Varnhagen, die sozusagen mit ihrem Salon für sich steht. Und dann beschreibt er noch zwei Frauen der Spätromantik, der Berliner Kreise. Es gibt zwischenrein noch diese Wandernden, Tieck, Wackenroder, Eichendorff, die durch die Wälder gehen. Und die Waldesnacht. Also ich habe diesen Wald, ich habe solchen Wald gesehen. Tieck und Wackenroder sind in der Fränkischen Schweiz gewandert, dem ältesten Naturschutzgebiet Deutschlands. Und da bin ich mal gewesen und bin in diesem Wald auch rumgelaufen. Und es ist genauso, wie sie es beschreiben. Und der Wald ist einfach einmalig in seinen Geräuschen und in seinen kleinen Bächen, die überall rauschen. Und also die haben diese Naturnähe. Die Romantik hat ja die Natur nochmal neu für sich entdeckt.
Auch neu, ja. Überhaupt als Subjekt entdeckt, als beschreibendes. Naja, gut, nee, stimmt.
Ja, nicht. Also die blaue Blume, also als Sehnsuchtsort. Also die haben der
also
Natur...
Ja, um Sehnsucht, genau.
Ja, aber sie haben auch der Natur eine neue Bedeutung gegeben, indem sie sie so detailliert beschrieben haben und so zur Poesie gemacht, wie keine Epoche vor oder nach ihnen, finde ich. Also,
findest du?
Mhm. Ja, also ich finde sowas wie Eichendorff, das hat niemand hingekriegt.
Ja, später.
Ich vermute, man hat so eine Art Verdacht gegen diese lyrische Naturbetrachtung, nicht?
Nee, heute. Also das war schon sensationell. Reserve,
das war für diese Zeit, war das
Und in der Malerei Caspar David Friedrich, das war schon...
Und Stifter, die wunderbaren Bilder von dem Stifter, die Mondbilder.
Adalbert Stifter ist später, der macht ja auch Wahnsinn.
Der malt aber romantisch.
Der Stifter. Ja,
dieser Stifter hat auch gemalt, war auch Maler, habe ich mal eine Ausstellung gesehen in München und malt auch so wunderschön romantisch.
Aber nicht der Adalbert, oder?
Adalbert, der. Ja, echt. Der ist ein, und auch, es gibt auch sehr romantische, schöne Bilder von Wilhelm Busch. Gemälde. Mhm. Ja, die Spätromantik, die sich in Berlin, es sind immer Universitätsstädte, um die sich die romantischen Kreise gruppieren.
Marburg und Berlin.
Marburg, Jena, Heidelberg und dann Berlin. Und da ist es wieder ein Geschwisterpaar zwischen rein natürlich die Brüder Grimm, die waren ja eigentlich vier, ne? Die zwei, Jakob und Wilhelm, die Märchen sammeln und dann nochmal der Maler, Friedrich Emil und dann hatten sie eine Schwester, die in den Haushalt geführt hat, weil die Mutter ganz früh starb. Aha. Das sind eigentlich vier Grimms, die die Romantik mitprägen. Und dann sind wir jetzt also in Berlin und da sind die drei Brentanos. Das klingt wie die drei Trovatos. Das ist Clemens Brentano, der romantische Dichter. Bettine Brentano, seine Schwester, die eine geniale Person war, die also in schriftstellerischer Hinsicht, aber auch in politischer Hinsicht Außerordentliches hervorgebracht hat. Und Gunda, die vernünftige ältere Schwester, die Savigny heiratet, der erstmal am Anfang der Kopf dieser Gruppierung war. Und Savigny ist Jurist gewesen, aber hat natürlich auch, die haben alle Gedichte geschrieben und so nette haben die geschrieben. Und er lernt die Günderode kennen, Caroline von Günderode, die tragischste Figur unter den romantischen Frauen, aber auch eine der entwickeltsten, eine Frau, die ein schweres Schicksal hatte, die als ältestes Kind, also die Familie verliert den Vater, als sie 6 ist, da sind noch 5 jüngere Geschwister, die sie alle versorgen musste. Und von denen die drei Schwestern starben, da blieb überhaupt nur die Hälfte dieser Kinder übrig, die in Armut dann, nicht ganz in Armut, aber jedenfalls hat man sie, die Günderode, die diese ganzen kleinen Mädchen zu Tode pflegen musste bis zum Tod, die hat man mit 17 einen Stift eingekauft. Mhm. Und das war, wenn du den Stift eingekauft hast, hattest du kein Leben mehr.
Da warst
du konntest
drin,
nicht mehr heiraten.
Du konntest
dann, wenn du aus einer Adelsfamilie kamst, konntest du nicht mehr heiraten, weil du keine Apanage mehr hattest. Das war alles in dem Stift drin. Das Vermögen war in das Stift eingelassen. Dafür hattest dich ernährt. Das war ganz schlimm. Und da war sie schon 2 Jahre drin, als sie den Savigny kennenlernt, der sie fasziniert. Und der bringt sie dann zusammen mit dem Clemens Brentano und auch mit dessen Schwester. Und die Bettina Brentano liebt die Günderode. Liebt die Günderode und hat ihr meiner Ansicht nach schönstes Buch über die Günderode geschrieben. Nämlich, das heißt die Günderode, nämlich ein Briefwechsel, der zum Teil aus echten, zum Teil aus fingierten Briefen besteht. Der Herzzerreißende, wunderbares Buch. Also, aber es ist nicht so ganz leicht zu lesen und man kann das ganze Leben dran rumlesen. Also es ist, man kann nicht da anfangen und dann hat man es nach 3 Wochen aus. So ein Buch ist es nicht. Und die Günderode, die schreibt sehr viel Lyrik. Die schreibt auch Theaterstücke. Die schreibt auch Prosa. Und die schreibt viele, ich finde ja, unglaublich überspannte, aber doch sehr leidenschaftliche und intensive und formal einwandfreie Sonette. Und da sagt der Lüthi, stützte sich auf Christa Wolf und sagt, die ist also sozusagen, der bleibt nur der Tod, die bringt sich um mit 26 Jahren, sticht sich ein Messer ans Herz, ganz furchtbar, ganz schrecklich. Also eine Todesart, die normalerweise von Frauen nicht benutzt wird. Aber auch die behandelt der Lüthi, der Kurt Lüthi, in diesem Buch und erklärt an ihr, was es bedeutet, wenn eine Frau ein Ich hat, ein Selbst hat, ein Subjekt ist. Und das ist die Günderode in hohem Maße. Die Günderode war sehr schön, war sehr klug und war eine nicht unerhebliche Dichterin. Also in Wikipedia hat einer geschrieben, dass sie mit die schönsten Gedichte der europäischen Romantik verfasst hat und da wird sie in den Himmel gehoben. Sie hat bei Lebzeiten schon Erfolg gehabt. Also sie hat unter Pseudonymen mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Ist also keineswegs irgendwie eine Schubladenlyrikerin gewesen. Das war sie nicht. Im Gegenteil. Und Bettina Brentano, die Achim von Arnim heiratet, auch ein Freund ihres Bruders und wichtige Figur in diesem Kreis, der zusammen mit dem Brentano, mit dem Clemens Brentano des Knaben Wunderhorn eine Volksliedsammlung herausgibt, die wird vom Lüthi als unangepasst bezeichnet. Da war ich ganz entsetzt. Wie kann man denn eine Frau der Spätromantik mit einem solchen Begriff belegen?
The maladjusted girl. Oder unadjusted
girl. Also ja, als Wert. Das wird ausgeführt.
Ah, ja,
es wird ausgeführt. Ja. Also die gefällt ihm gar nicht.
Also hat er Favoritinnen und Nicht-Favoritinnen gehabt, sozusagen.
Ja, dann heißt es, so also müssen sie sein. Und so
Caroline Schlegel-Schelling ist seine Favoritin, auf jeden Fall.
Ja.
Er hat Sinn für Rache, Warnhagen findet sie aber irgendwie zu krank. Also findet sie psychisch nicht stabil genug. Und findet die Günderode und Bettina von Arnim, die findet er eigentlich unannehmbar. Und das waren aber doch bedeutende Frauen. Also Bettina von Arnim hat nicht nur wunderschöne Sachen geschrieben, sondern die hat auch Demonstrationen organisiert in Berlin mit der Studentenschaft zusammen, um dem Elend der schlesischen Weber, die also am Verhungern waren, zu begegnen und hat auch Bücher geschrieben darüber, hat das Armenbuch geschrieben und ein Buch mit dem Titel, dieses Buch gehört dem König, wo sie Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen Vorschläge macht, wie er die Verelendung von bestimmten Handwerksberufen aufhalten könnte. Der dachte natürlich gar nicht dran, sie sollte ins Gefängnis, aber da Savigny, ihr Schwager, inzwischen ihr Schwager, Mann von Gunda, schon Justizsenator in Berlin gewesen. Der hat eine steile Karriere gemacht. Der wurde Justizminister von ganz Preußen später. Der bewahrt sie vor dem Gefängnis. Also diese ganzen Dinge breitete Kurt Lüthi in diesem Buch aus. Aber es nimmt nur gut die Hälfte ein. Also es ist etwas mehr als die Hälfte, die er den romantischen, den Frauen der Romantik widmet, den emanzipierten, hochstehenden, selbstständigen, subjektgewordenen, erfüllten,
arbeitenden.
Also, und sozial, kreativ ja, und sozial arbeiten. Alle haben sie irgendwelche Kreise gegründet. Also auch die Caroline hat zusammen mit den Brüdern Humboldt irgendwie einen humanistischen Bund. Also die haben alle möglichen Zusammenschlüsse, die liebten ja Zusammenschlüsse.
Gruppen, also darauf legt ja Lüthi auch großen Wert. Ja, er meint, ja, die Frauenemanzipation sollte in Gruppen vollzogen werden. Aber ich glaube, wir könnten jetzt noch mal was hören von der emanzipatorischen Musik.
Wollen wir den Herrn bitten, etwas für das Auto zu tun?
Ja, gerne.
Ja, ja, da muss man dazu sagen, dass Janis Joplin natürlich ganz dringend einen Mercedes brauchte, weil sie nämlich selbst einen Porsche fuhr. Und zwar einen psychedelisch angemalten, wie ich gerade heute nochmal gesehen habe. Also das war ein Hammer, ja. Aber sie mochten Porsches ganz gerne damals, die amerikanischen.
Ja, das war bestimmt ein altes Auto, weil...
Nee, das war so ein normaler, wie hießen die, 924er oder sowas. Na gut, das wir wollen jetzt nicht weiter...
Und du hast immer verstanden...
ja, das Mercedes ist natürlich der Benz, schönste ne? Karlauer, den es gibt. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu merken, dass es wirklich immer ein Mercedes. Stattdessen Mercedes-Benz, da hat man an was Religiöses gedacht, ja. Und sie singt ja auch I wait for delivery.
Aber durch Konsum.
Gut, wir hatten, glaube ich, die Romantik sehr schön, panoramatisch. Also durchlebt, glaube ich, mit dieser Erzählung.
So was ist? Eigentlich.
Was eigentlich?
Ja, also Janis Joplin ist nun keine Romantikerin.
Nein, das.
Doch, eigentlich auch, oder? Emanzipatorisch war sie auf jeden Fall.
Sehnsucht hatte sie.
Eine
Sinn von Kurt Lüthi eine Frau, die Subjekt geworden ist. Das kann man, glaube ich, sagen.
Mit gewissen Hilfsmitteln.
Das sind schon die Aufbruchsbewegungen, die auch den Lüthi erfasst haben und die, ohne die die Frauenbewegung auch nicht zu denken ist.
Ja.
Denke ich.
Ja.
Kurt Lüthi hat jetzt dann in der zweiten Hälfte seines Buches, geht er noch auf die Romantik ein, aber fängt dann an mit dem Feminismus. Und zwar wird dann kaum mehr Überleitung zur Romantik. Da wird dann nur noch gesagt, ja, also in der Romantik gibt es eben auch schon die entwickelte Frau und das ist eben das Ziel jetzt der modernen Aufbruchsbewegungen und der liebe Gott hat das würde das sicher bejahen und das jesuanische Frauenbild ist auch schon, also mit Maria Magdalena, nicht nur frauenfreundlich, sondern auch randgruppenorientiert und unterstützend und verzeihend und verständnisvoll und so weiter. Und so. Also das führt alles nochmal auf und dann wiederholt er praktisch nochmal den größten Teil der Thesen und ist aber schöner geschrieben als Gottes neue Eva, dieser feministische Teil in Feminismus und Romantik.
Also er grenzt sich da ja auch stark, also Männerhasserin, also er ist wirklich, also Männerhasser drinnen, das ist für ihn ein großes Thema, das geht nicht. Also er geht da tatsächlich, was du vorher schon gesagt hast, auf Ich und Du. Also das gemeinsame Wachsen, die Bewegung, also dass es eine Bewegung ist, raus aus dem, was man bisher hat, hin zu einem veränderten.
Sind das schon Kollektivvorstellungen oder wie soll man das sehen? Oder Vergemeinschaftungsprojekte?
Das ist eine echte Utopie bei ihm. Das ist eine echte Utopie. Also er kann sich, glaube ich, in gewisser Weise, da er ja ein Traditionalist ist und noch an eine Mann-Weib-Polarität glaubt. Zwar schon ein bisschen unsicher geworden ist in diesem Glauben, aber ihn doch noch formuliert. Von daher gesehen ist die Art von Kommunikation, die dann Reifung ist auch ein Wort, was er immer wieder mhm. Die ausgereifte Persönlichkeit hervorbringt. Mhm.
Bei Mann und Frau.
Ja, das bei Mann und Frau. Also eine andere Kommunikation.
Voll Entwicklung ist auch
also,
eins.
Ja, also die ist vielleicht eine Utopie.
Ja,
das weiß ich. Das ist schwer zu sagen, ja. Ob er das für real hält oder nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich habe mir gedacht, da Linda Christanel ja der Schlüssel eigentlich zu seinem Denken in der zweiten Lebenshälfte ist und vielleicht die Symbolfigur auch für sein feministisches Engagement, hat er vielleicht doch die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich so etwas gibt wie die Kommunikation mit einer Frau, die nicht Weibchen ist. Das ist sie nämlich nicht. Mhm. Und ja, diese Ehe wurde immer so ein bisschen belächelt in Wien, weil sie immer einen Freund hatte und man immer gesagt hat, aber da möchte ich mir eigentlich kein Urteil erlauben. Ich denke, da muss man am Anfang auch mal eine Liebe gewesen sein, auch von ihrer Seite. Da war am Anfang auch sicher mal eine intensive Liebesbegegnung auf körperlicher Ebene zwischen diesen beiden. Und das muss etwas gewesen sein, was ihn für immer geprägt hat. Richtig. Das ist eine These, die ich jetzt einfach mal aufstelle.
Ja, das würde ich
auch. Da ich diese Frau auch kenne, ihn auch, und also beide persönlich erlebt habe, denke ich, so müsste es eigentlich gewesen sein.
Also ich habe keinen Theologen so offen über Sexualität schreiben, auch über weibliche Sexualität schreiben. Also so viele Theologen habe ich nicht gelesen, aber es ist schon Schreiben, Reden habe ich nicht
gelesen. Das ist ein Phänomen.
Ja, und das versucht er theologisch zu begründen, das finde ich köstlich. Also die Trinitätslehre, die er da macht, die ist wunderbar. Also alle drei gleichberechtigt, ne? Und so muss es auch im Leben sein. Also das ist sozusagen das Vorbild.
Wo sind die drei?
Naja, bei ihm waren es drei.
Ach so. Du meinst jetzt, die Trinität besteht aus zwei Frauen und einem Mann, oder
in
wie?
Dem Fall schon.
Ach so. Mhm. Er hat auch zum Beispiel, er ist ganz großzügig gewesen, er hat ihn auch bewundert, den Marc Adrian, und hat über den Marc Adrian, also den anderen Gefährten von Linda Christanel, Rezensionen geschrieben, die man im Internet nachlesen kann, über dessen Kunst, der ein guter Künstler war. Meiner Ansicht nach hoch über Linda steht.
Filmer, ne? War der auch ein Filmer? Ja, er war auch ein Filmer.
Ja, der hat aber
von dem ich jetzt nichts
berühmt gesehen. Ist er für seine Gemälde.
Ah ja. Mhm.
Der hat dann irgendwann mal Kameramann gelernt oder früher Kameramann gelernt. Aber ich habe im Internet, also man kann ja nur im Internet sich einen Überblick verschaffen über eine solche Existenz. Und da sind sehr viele Bilder abgebildet, die so in diese Vasarely-Schiene hineingehören. Mhm. So mit ja ähnlich wie Vasarely, nur eben wieder andere. Farbliche Konstrukte, und die sind in Amerika ausgestellt worden, zusammen mit Vasarely und anderen Künstlern dieser Art. Und die sind sehr schön und die werden sehr hoch gehandelt. Das steht auch im Internet, kann man sehen, was die, dass das alles, also mindestens 30.000 Dollar Bilder sind. Und für diese Bilder ist er berühmt geworden, oder ist er noch über den Tod hinaus berühmt. Mhm. Aber das, was ihn mit Linda verbunden hat, war das Filmen. Das Filmen. Sehr viel von ihm gelernt, das sagt sie ja auch in diesem Interview, das im Internet steht, was die Kameraführung betrifft. Und die haben wohl auch experimentelle Filme gemacht, beide. Das war ja nun auch die Zeit. Das ist die Zeit der 70er Jahre, der großen Aufbrüche, der erotischen Aufbrüche auch, in der diese Frauenvideos auftauchen. Auch auf der Documenta 6 zum Beispiel, da gab es, glaube ich, eine ganze Videoabteilung. Da konnte man hingehen und konnte sich auch diese ganzen Videos der Amerikanerinnen, die emanzipatorischen Videos anschauen. Da habe ich tolle Sachen gesehen. Und da haben, glaube ich, auch die mitteleuropäischen Frauen versucht nachzuziehen. Also es gibt bei uns Einzelne, aber die haben vor allen Dingen in Amerika sich da was getraut. Also und da mit blutenden Fingern und abgehackt und wahnsinnige Sachen, also die ganz, ganz krass sind. Ganz kurz nur, so ein paar Minuten. Mhm. Und halt, das war schon auch ein großer emanzipatorischer Schritt. Sowohl von der Frauenbewegung aus gesehen, wie auch von der Kunst aus gesehen, was da gemacht worden ist.
Mhm. Und der Kunst hat er ja eine ganz große Befreiungsmöglichkeit zu.
Die Kunst ist sein Begleiter. Ja. Die Kunst ist für Lüthi, glaube ich, irgendwie die Lebensbeziehung. Mhm. Es gab, die war schon die, das Einzige, was vor Linda schon da war, außer dem Glauben, ist die Kunst.
Die Bibel, ja. Und die Kunst.
Ja.
Also, sag mal, Zwischenfragen, hast du auch nähere Kenntnisse über sein theologisches Konzept? Also nicht jetzt nur, was heißt nur, aber...
Was
ist die Theologie, oder wie?
Ja, also der hat gearbeitet über das Böse. Also seine Dissertation ist seine Habilitation über das Böse. Und da hat er auch gearbeitet über die Hexen, dass die Sexualität, die Sexualität der Frau das Böse ist im Mittelalter, im Hexenhammer, die Inquisition, die Hexenverbrennung, die sind ja alle, das sind ja alles Erscheinungen, die die weibliche Sexualität verteufeln. Und die Hexe und die Inkubus, also das ist ja ein schreckliches Klischee, und mit dem musste er sich, glaube ich, sehr beschäftigen. Mhm. Und das kehrt er ja um.
Ja, das
also ist aus dieser Welt tritt er heraus. Aus diesem Denken tritt er ganz und gar heraus. Oder aus dieser Beschäftigung auch mit dem Mittelalter tritt er ganz heraus in das Gegenteil. Nämlich in die sexuelle Begegnung als, ich will nicht sagen als Heilsbringer, aber als die vielleicht wichtigste Kommunikation, die man im Leben haben kann, und als etwas, das einen zur Selbstverwirklichung führt. Ja. Ein sicherer Weg zur Selbstverwirklichung. Die Kunst ist auch einer, aber dazu müsste man vielleicht die Kunst selbst ausüben können. Und das war ihm ja nicht gegeben. Also das kann man, glaube ich, auch nochmal sagen.
Ja, das ist, ich meine, es ist ja sehr plausibel, diese Umkehrung, sozusagen die Umkehrung dann über das Thema Geschlechter weiter und durchzuführen, nicht?
Und also, dann, dann den Eros schätzen.
Ich vermute dann, das ist ja auch dann eine, die sozusagen die, ja, der soziale Aspekt oder die der Aspekt der Gemeinschaftsbildung oder der Gruppen oder Kollektivbildung. Es gibt ja nicht umsonst auch einen religiösen Sozialismus, nicht? Das ist auch so eine Schiene, die da wahrscheinlich dann mitspielt.
Also er hatte ja das Problem, dass er sozusagen von Gott zu den Menschen kommen muss und zu den emanzipatorischen Menschen.
Ja.
Und das, wie er das begründet, also was Gott als Werdender, also für ihn ist Gott nichts Festes, ne, sondern es ist halt ein Werdendes. Und wie er das auf die Menschen dann herunterbricht, dass die Menschen ja die Abbilder von Gott sind und deshalb genauso den Auftrag des Werdens haben.
Ja.
Also so habe ich das jetzt in der Kürze verstanden.
Ja, ja.
Das fand ich hochinteressant.
Ja.
Also
so sieht er das.
Ja, ja.
Und das ist eine sehr hochstehende Sicht und es ist ein sehr ein außerordentlich kultivierter, gebildeter musischer Geist gewesen oder noch in seinen Büchern, der Lüthi. Und deswegen ist es ja auch so schrecklich, dass er sich an eine Frau gebunden hat, die, von der ich nicht weiß, ob sie das wirklich zu schätzen wusste. Da bin ich mir nämlich unsicher.
Ja, ich kenne sie nicht.
Da bin ich mir unsicher. Es sah wohl erst so aus, aber ich glaube es eigentlich nicht.
Aber auf jeden Fall haben sie sich sehr beflügelt gegenseitig anscheinend. Also zumindest sie hat ihn sehr beflügelt. Ja,
umgekehrt auch. Also die haben sich sicher in dem Punkt geistig viel zu geben gehabt. Sicher. Mhm. Aber ich denke da, ich will mich jetzt nicht verrennen und wieder hier irgendwie so die Sachen sagen, wie ich ja immer leider habe ich die Neigung, mich allzu offen zu äußern, aber...
Na, wir sind hier in der Freisprechanlage.
Er ist sicher der differenziertere Geist und auch der humanere in seinem ganzen Denken. Das denke ich doch. Er hat natürlich auch einen ganz anderen Weg hinter sich. Er ist natürlich jemand, der ein geisteswissenschaftliches Fach studiert hat, darin promoviert hat und sich darin habilitiert hat. Das ist natürlich bei Linda nicht.
Linda hat Kunst studiert.
Malerei studiert. Die hat nicht Kunst studiert, die hat Malerei studiert. Die hat nicht, die ist keine Kunsthistorikerin, sondern eine Malerin. Und das ist eigentlich was ganz anderes. Also denke ich, ist die intellektuelle Seite wird doch nicht so geschult wie bei ihm, wie in einem Theologiestudium. Da hat er als zweites Fach Germanistik gehabt, deswegen kennt er sich so gut aus
in der Literatur.
Also das ist schon sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand sich die Mühe machen wird, diesen Mann zu lesen. Lüthi, L-U-T-H-I.
Ja, ich habe das, ich habe übrigens das, die Ankündigung auf der Kasseler Zeitung habe ich verlinkt zur Wikipedia, da kann man über seine, sein Leben und seine Werke noch mal ein bisschen nachlesen.
Aber ja. das lohnt sich. Das sind Denkanstöße. Das ist eine solche Fülle von wie soll ich es nennen? Von Differenzierung, sowohl von Religion wie auch von Emanzipation im weitesten Sinne, nicht nur Frauenemanzipation, überhaupt Emanzipation. Da ist für jeden etwas dabei. Mhm. Also auch ich bin tief berührt von vielen einzelnen Gedanken, die er hatte, und auch Darstellungen. Also so seine gut über Bettina und die Günter Rohde habe ich schon vieles gewusst, aber mit all diesen Frauen hat man sich ja schon mal beschäftigt. Das war im Zuge der Frauenbewegung ganz klar.
So, das aber ist jetzt.
Was er über den Rachewarnhagen fragt,
das ist jetzt das Wort zum Montag gewesen, Sibylle. Herzlichen Dank. Es war sehr,
Dank.
Sehr ja, sowohl sehr erkenntnisreich als auch unterhaltsam. Wir sagen unseren Hörern noch, dass wir vorerst vierwöchig senden. Alles ist normalerweise auf der Kassel Zeitung auch zu lesen. Und damit verabschieden wir uns für in 4 Wochen. Bis
auf
dann.
Wiedersehen. Tschüss.